Deutschlandfunk, Kultur heute.
Das Jahr begann mit Dichtung. Dichtung, die weltweit ausstrahlte. Am 20. Januar 2021 betrat eine junge schwarze Amerikanerin im gelben Mantel die Bühne in Washington. Amanda Gorman löste mit ihrem Gedicht The Hill We Climb im Rahmen der Amtseinführung des neuen US-Präsidenten Joe Biden zugleich eine Debatte aus. Über Hoffnung, über amerikanische Präsidenten, über die Demokratie, aber auch über Lyrik und über Übersetzerinnen. Wer darf, wer soll, wer kann das richtig machen? Mit der Frage verbunden wurde auch die Forderung nach mehr Diversität in der Literaturbranche. Zu Beginn von Kultur heute wollen wir auf die Literatur und ihre Wirkung im abgelaufenen Jahr schauen. Michael Köhler lädt Sie dazu ein. Willkommen. Den Buchautor, den Literaturhistoriker und Literaturkritiker Helmut Böttiger habe ich gefragt, bevor wir über Buchmarkt, Politik und Buchpreise reden, welches waren denn die besten belletristischen Bücher 2021?
Die schönsten Bücher, die interessantesten Bücher, das ist mir aufgefallen, die standen eigentlich nicht auf den Listen, die es immer bei den Preisen gibt. Also ein Ereignis dieses Jahres ist auf jeden Fall Emine Sefki Östermer, ein von Schatten begrenzter Raum. Das ist ein Roman mit 800 Seiten, der wirklich eine neue Perspektive bringt auf die ganzen Diskussionen mit Interkulturalität, mit anderen Einflüssen auf die deutsche Sprache, andere Lebensformen. Emine Sefki Östermer ist ja schon bekannt seit Anfang der 90er Jahre und es war die erste aus der Türkei stammende Autorin, die keine Gastarbeiterliteratur schrieb, sondern wirklich ihre Erfahrungen in einer neuen literarischen Art und Weise transportiert hat, die deutsche Sprache befruchtet hat. Und ihr neuer Roman ist jetzt im Grunde ein großer Lebensentwurf, der wirklich alle Preise verdient hätte und zwischen fantastischem, surrealen und hartem Realismus hin und her changiert. Also etwas, was man ganz selten liest. Ein zweites Buch, wenn ich das noch sagen darf, stand auch auf keiner Liste, ist von Ulrich Pelzer, Das bist du. Das ist ein Roman, der das Leben in West-Berlin in den 80er Jahren an der Oberfläche beschreibt, aber eigentlich viel mehr ist. Es geht auch um eine Historisierung des Popgefühls. Und das ist fast schon etwas Subversives, dass man das Popgefühl, das eigentlich nur auf die unbedingte Gegenwart aus ist und die Gegenwartszentriertheit ist eines der Symptome der aktuellen Literatur. Das wird dadurch aufgebrochen, dass man plötzlich merkt, auch das hat eine Geschichte und das schafft viele Perspektiven auf Lebenserfahrungen. Auch das ein ganz herausragender Roman dieses Jahres.
Lesungen fielen im Corona-Jahr fast aus. Das ist für Autoren und Schriftsteller immer ein schmerzlicher Verlust. Auch die Buchmesse, die berühmte in Frankfurt, fand nur hybrid statt. Dennoch war viel los und dennoch war auch viel buchmarktpolitisch los. Lassen Sie uns die großen Preise abarbeiten. Da sind der Leipziger Buchpreis, der Deutsche Buchpreis, der Büchnerpreis, der Nobelpreis. Schießen Sie mal los, Herr Böttiger.
Ja, wenn man chronologisch anfängt, der Leipziger Buchpreis, das war in diesem Jahr ziemlich merkwürdig. Da standen auf der Shortlist 5 Titel, davon 2 Titel von Autorinnen, die zum Teil schon bei weitem die 80 überschritten hatten. Und es ist ausgezeichnet worden, ein Buch, das, glaube ich, auch symptomatisch ist, nämlich Iris Hanika, Echos Kammern. Das scheint mehr so ein Kompromiss gewesen zu sein, weil auf der Shortlist, die man übrigens sehr stark kritisieren konnte, da standen mit Judith Herrmann und Christian Kracht 2 Exponenten von völlig unterschiedlichen literarischen Auffassungen. Und man hat sich dann wohl auf so eine Mittellage geeinigt, Iris Hanika, die ziemlich typisch so eine Verabsolutierung der eigenen Subjektivität mit so sprachmaschinellen Durchläufen veranstaltet. Und also es wird Narzissmus auf narzisstische Weise dargestellt. Und das scheint mir ein Symptom generell zu sein der Gegenwartsliteratur. Das trifft man auch noch in anderen Bereichen.
Büchnerpreis ging an Clemens Setz, der Nobelpreis an den aus Samsibar stammenden Abdulrazak Gurnah. Wie denken Sie über den Deutschen Buchpreis?
Der Deutsche Buchpreis, also der war auch für mich sehr merkwürdig. Wobei ich sagen muss, die Trägerin des Deutschen Buchpreises, Antje Ravik-Strubel, Blaue Frau, das ist tatsächlich eines der herausragenden Bücher. Da gibt es nichts daran zu deuteln. Das ist ein sehr literarisches Buch, das in Erinnerung ruft, was Literatur vom Journalismus unterscheidet. Diese Figur der Blauen Frau, anhand dieser Figur wird dargestellt, wie eigentlich ein Prozess der Fiktionalisierung passiert. Es ist eine sehr schwebende Sprache und das unterscheidet sich sehr stark von der Mode der Autofiktion. Und es ist vor allem eine sehr poetische Sprache, die sich sehr stark unterscheidet von sehr themenorientierten Texten, die mehr vom Journalismus herkommen. Das gab es beim Deutschen Buchpreis zuhauf. Ganz typisch ist ein Buch wie das von Mithu Sanyal, Identity, das sehr stark auf Themen setzt, auf Themen, die gerade in der Luft liegen, also die ganzen Debatten um das postkoloniale Identitätspolitik, das sehr stark mit journalistischen Mitteln auf Aktualität bezogen, auf Diskurse bezogen durchspielt, auch sehr lustig. Aber es fehlt natürlich eine literarische Dimension und das ist in letzter Zeit sehr stark zu spüren, dass eigentlich Literatur mit journalistischen Kriterien bewertet wird. Und da ist an erster Stelle das Phänomen Christian Kracht, das wirklich ein Phänomen ist. Christian Kracht arbeitet sehr stark mit Mitteln der Reportage, mit dem Effekt, eine sehr auf direkte Wirkung angelegte, pointenreiche Sprache. Die Sprache ist immer eindeutig auf Effekt berechnet und die Dimension, dass man etwas in der Schwebe lässt, dass man auch an sich selbst zweifelt, an seiner eigenen Sprache zweifelt, das fällt vollkommen weg. Und das ist, glaube ich, sehr typisch für einen Prozess der Literatur, den man im Moment verfolgen kann.
Helmut Böttinger, lassen Sie uns ein letztes Mal über Literaturpolitik sprechen. Cici Danga-Remga aus Simbabwe hat den Friedenspreis des deutschen Buchhandels bekommen. Der aus Sansibar stammende Abdulrazak Gurnah hielt den Literaturnobelpreis. Auf der Frankfurter Buchmesse gab es wieder mal Ärger, weil sich eine Autorin Auftritte abgesagt hat, weil sie sich nicht sicher fühlte. Das Ganze sieht danach aus, dass wir eine zunehmende Verpolitisierung des Buchbetriebs haben.
Wenn es denn politisch wäre, das ist so eine Streitfrage. Es ist vor allem sehr moralisch aufgeladen. Diese Debatten werden eigentlich aus den USA importiert, wo vermeintlich politische Diskurse sehr stark moralisch aufgeladen werden. Ich muss allerdings sagen, dass ich den Nobelpreis sehr interessant fand. Das entspricht natürlich den Diskussionen, die im Moment in der Politik stattfinden, also der postkoloniale Diskurs. Aber dieser Autor, Abdulrazak Gurnah, ist schon eine Entdeckung wert gewesen. Da hat das Nobelpreiskomitee tatsächlich auf etwas aufmerksam gemacht. Das ist ein Autor, der sehr differenziert diese Phänomene des Kolonialismus darstellt und anhand der politischen Geschichte von Zanzibar. Und da ist es auch nicht so eindeutig, wo gut und böse ist. Es gibt auch nicht immer diesen moralischen Vorschlaghammer und diese pathetische Aufladung. Und da fängt die Literatur erst an, wenn man die Widersprüche darstellt. Von daher war der Nobelpreis wirklich einmal eine positive Nachricht. Das war ja in den letzten Jahren auch nicht immer so.
Bevor ich Sie zum Abschluss zu Ihrem Lieblingsbuch frage, das ist übrigens nicht verabredet, sage ich Ihnen drei Titel, die mir aufgefallen sind, die Sie, glaube ich, auch noch nicht gelesen haben. Das eine ist von Matthias Jügler, Die Verlassenen, eine Vorwende-Stasi-Geschichte aus der Sicht eines jungen Ostdeutschen. Das zweite ist von Jenny Offill, eine New Yorker Autorin, die hat ein Buch geschrieben, das heißt Wetter. Da macht eine Bibliothekarin, präsentiert ihren Blick auf die Welt und von der Ratgeberin bis zur Klimadiskussion ist da alles drin. Und dann noch was traumhaft schönes, literarisches, Schattenkünstler, ein ja, literarisch-kunsthistorischer Essay über Caravaggio und Velázquez. So, das waren meine Tipps an Sie, jetzt Ihr Tipp an mich.
Meine Titel habe ich schon gesagt, also das ist auf jeden Fall Emine Sefke Özdamer, Ulrich Pelzer, das sind die Leseempfehlungen von meiner Seite. Wenn Sie diesen deutsch-deutschen Diskurs ansprechen mit Matthias Jügler. Da fällt mir auf, dass so etwas gerade auf den Listen und Deutscher Buchpreis kaum mehr stattfindet. Es ist überdeckt worden, diese Problematik. Und das fiel mir vor allem auf bei Büchern wie von Jenny Erpenbeck, Kairos oder Natascha Wodin, Nastjas Tränen, Angelika Glüssendorf, 34. September. Das sind sehr gute Romane, die wirklich der Diskussion wert gewesen wären, die für mich auch auf der Shortlist hätten stehen müssen. Die sind merkwürdigerweise überdeckt worden durch so sehr Phänomene, die man als Zeitgeistphänomene, Diskursphänomene definieren könnte, wo die jeweilige Jury auch selber sich eher als kreativ darstellen wird, um das Naheliegende nicht zu nehmen. Da ist ein merkwürdiger Prozess im Gange, auch natürlich in der Ausdifferenzierung, wie so Juryabstimmungen roulette-mäßig immer stattfinden. Aber das ist interessant, dass im Moment diese deutsch-deutschen Themen in den Hintergrund treten und andere Modediskurse im Vordergrund sind.
Das sagt der Literaturkritiker Helmut Böttinger über das Literaturjahr 2021, auf das wir rückblickend geschaut haben. Gerodelt und gemalt hat sie im verschneiten Kochel am See seit 1909. Aber nicht gleichzeitig. Wassily Kandinsky hat das fotografiert. Beim Wintersport hatte sie die malerische Kulisse buchstäblich vor Augen. Und gemalt hat sie gern menschenleere Dorfszenarien, Dächer und Hügel. Die schimmern dann Lavendelfarben. Äußere Lichtverhältnisse spiegeln innere Stimmung. Den Großteil ihres Lebens, annähernd ein halbes Jahrhundert, lebte nämlich die Malerin Gabriele Münter, wenn auch mit Unterbrechungen, im kleinen Voralpenstädtchen Murnau am Staffelsee. Die meisten ihrer Bilder entstanden dort und viele zeigen den Ort und die Landschaft ringsherum, das blaue Land. Und seit die Maler der Künstlergruppe des Blauen Reiter farbexplosiv, ausdrucksstark und gefühlsbetont das wiedergegeben haben, zählen viele Schneebilder zum Repertoire von Gabriele Münter. Zu allen Jahreszeiten, Frühling, Sommer, Herbst und Winter hat sie dort gemalt. Eine kleine Sonderausstellung im Schlossmuseum Murnau zeigt jetzt diese Schneebilder und Julian Ignatowitsch hat sie gesehen.
Immer wieder, auch im Winter, zog Gabriele Münter mit Staffelei und Farbkasten hinaus auf die Straßen und Wege in und um Murnau und malte den Ort und die Landschaft. Ein Foto, aufgenommen von ihrem ersten Lebensgefährten Wassily Kandinsky, zeigt sie mit dickem Mantel, Hut und Malutensilien im weißen Schnee vor der Kirche des Städtchens, die sie so oft gemalt hat.
Das sind eigentlich Bilder, die von einer blau-grünen Palette stammen. Und wenn man die Motive anschaut, man hat einfach Lust, selbst jetzt die dicke Jacke anzuziehen und durch den Schnee zu stapfen,
sagt Museumsleiterin Sandra Uhrig. Die schneebedeckte Kirche samt naheliegender Burg ist auf einem der Bilder in der Ausstellung zu sehen. Die Farben gedeckt, weiß, rosa, hellblau, die Stimmung ruhig, winterlich, weihnachtlich eben. Die Häuser davor scheinen sich fast aneinander zu schmiegen. Ein Blick, den man heute fast unverändert auf dem Murnauer Wanderweg vorfindet. Und der führt direkt ins Murnauer Moos. Auch das hat Gabriele Münter im Winter gemalt, mit den typischen Streuhaufen, in Bayern Stratrischen genannt.
Man sieht sie ja heute noch für die Touristen aufgebaut, manchmal so paarweise im Moos stehen. Und das war natürlich auch ein wunderschönes Phänomen, wenn die da auch so eingeschneit waren und dann nur noch oben die Holzstücke rausragten. Das ist ja, war ja so ein Holzgestell, wo dann quasi das gemähte Moos auch aufgereiht wurde zum Trocknen. Und je nachdem, ob es dann eben verfüttert wurde oder für den Stall verwendet wurde, dann eben auch im Winterbestand hatte. Und das sieht ja aus wie so eine Anreihung von Zuckerhüten.
Aber auch das nebelig-nasse Wetter spart Münter in ihren Bildern nicht aus. Sie setzt dem Grau des Himmels ein leuchtendes Gelb des alten Pfarrhauses entgegen, eines ihrer Lieblingsmotive, auch genannt das Gelbe Haus. Mittlerweile steht dieses nicht mehr. Und auch die Straßen unter dem heutigen Schlossmuseum, die ein anderes Gemälde zeigt, haben sich verändert. Weniger Wiesen und Bäume, dafür mehr Häuser und Gärten. Das Spiel der Farben in der Natur mit den wechselnden Jahreszeiten ist dagegen fast das gleiche wie vor 100 Jahren. Und genau diese Farben hat Münter ja auch so wunderschön auf die Leinwand gebracht.
Das ist ja auch so unglaublich faszinierend, wenn man hier wohnt, dass man auch wirklich immer die Verfärbungen des Moos beobachten kann. Also es hat so, man lebt so mit der Natur und es dauert natürlich auch relativ lang. Also wir haben ja jetzt überraschend viel Schnee schon gehabt hier im November. Normalerweise kommt diese geballte Schneeandrang kommt immer erst im Januar, Februar. Und dann dauert es halt manchmal wirklich bis April und dann kann es im Mai noch oben an den Bergen Schnee haben. Und das ist eben auch eine lange Zeit. So nah am Gebirge, wo sich das so verändert immer wieder. Und ich glaube, das hat sie einfach auch wirklich fasziniert, diese verschiedenen Stimmungen.
Vom Winteranfang bis zum Winterende und darüber hinaus hat Münter die Landschaft im Blauen Land, wo sie ab 1908 immer wieder wohnte, festgehalten. Zunächst im Kreis der Blauen Reiter, an der Seite Kandinskis und der Freunde Franz Marc, Marianne von Werefkin oder Alexei Jawlensky. Später dann mit der Unterstützung des Kunsthistorikers Johannes Eichner, der das gemeinsame Wohnhaus nicht weit vom Museum umfassend renovieren ließ. Münters Stil ist auch in den Schneebildern unverwechselbar. Den bunten, fröhlichen Farben kann auch der Winter nur wenig anhaben. Und die naive Pinselführung sowie die fantasievollen Proportionen ziehen sich bis in den Hintergrund der Bilder, der allzu oft die Berge nahe Murnau zeigt.
Man blickt ja wirklich kilometerweit, ja. Man blickt ja Richtung Zugspitze und da tut sich so viel, auch landschaftlich. Und das ist immer wieder wirklich anders. Also mal sieht man die Alpspitze ganz gestochen scharf, dann verschwindet die wieder, dann werden andere Gipfel wieder, formen sich raus, je nachdem wie das Sonnenlicht fällt und das, da kann man sich schon dafür begeistern.
Genau das tat Gabriele Münter ihr Leben lang und sie nahm auch selbst am gesellschaftlichen Leben und den sportlichen Aktivitäten rund um Murnau teil, machte lange Spaziergänge, Ski- und Schlittenfahrten, was weitere Fotos in der Ausstellung verdeutlichen. Egal ob mit oder ohne Schnee, der Weg nach dem Museumsbesuch führt vorbei am Münterhaus ganz von alleine zu den Schauplätzen der Bilder.
Sagt Julian Ignatowitsch. Er sah die Schneebilder von Gabriele Münter im Schlossmuseum Murnau. Amati, Stradivari, das sind keine Aperitive, sondern Namen weltbekannter italienischer Geigenbaukunst. Und eine ebenso traditionsreiche Cremoneser Geigenbaufamilie des 17. und 18. Jahrhunderts ist die Familie Guarneri. Um die Eigentumsrechte an einem Exemplar aus dieser Werkstatt wurde gerungen, denn es handelte sich um NS-Raubgut. Der jüdische Musikalienhändler Felix Hildesheimer verkaufte 1938 die wertvolle Violine. Dass er von den Nazis dazu gezwungen wurde, bestritten Anfang dieses Jahres noch die Besitzer. Und das ist die Franz Hofmann und Sophie Hagemann Stiftung. Die Violinistin Sophie Hagemann erwarb das Instrument Mitte der 70er Jahre ohne Kenntnis der Herkunft. Die sogenannte Limbach-Kommission zum Umgang mit NS-Raubkunst hatte empfohlen, den Erben Hildesheimers eine Entschädigung von 285.000 Euro zu zahlen. Vor 5 Jahren hatte die von der Stiftung angerufene Kommission noch eine Zahlung von 100.000 Euro an Hildesheimers Erben empfohlen. Der Stiftungsvorstand indes weigerte sich, dieser Empfehlung nachzukommen. Das gab Kritik und führte zur Reform der Stiftung. Soweit die Vorgeschichte. Der neue Vorstand denkt nun anders. Eine Entschädigung rückt näher, berichtet Ursula Böhmer.
Klingen so versöhnliche Töne? Die Solosonate des jüdischen Komponisten Paul Benheim könnte schon bald in einem Konzert zu hören sein. Und das auf der kostbaren Guarneri-Geige der Nürnberger Franz Hofmann und Sophie Hagemann Stiftung.
Ich denke, das würde sich auch gut kombinieren lassen, dass man dann eben die Geige mit begabten Studierenden, die Geige auch leihweise über einen längeren Zeitraum bekommen können, vielleicht auch in Verbindung mit einem Stipendium, dann immer wieder der Öffentlichkeit zeigt und vor allem zu Gehör bringt.
Wir müssen eben etwas tun, um diesen, sagen wir mal, beschädigten Ruf der Stiftung in eine positivere Entwicklung zu bringen. Und da sehe ich halt das schon sehr wichtig an, dass man diese vielen jüdischen Komponisten, die wir heute alle vergessen haben, wieder ins Gedächtnis zurückruft.
Erläutern Rainer Kotzian und Franz-Peter Messmer. Sie bilden seit April den neuen Interimsvorstand der Franz Hofmann und Sophie Hagemann Stiftung. Der alte Vorstand musste Ende März gehen, denn er hatte zuletzt eine unrühmliche Figur gemacht im Streitfall mit den rechtmäßigen Erben der Geige, den Nachkommen des jüdischen Musikalienhändlers Felix Hildesheimer aus Speyer. Felix Hildesheimer wurde enteignet und hatte die Guarneri-Geige 1938 gekauft, um seine Flucht zu finanzieren. Doch die Nationalsozialisten ließen ihn nicht mehr raus. Hildesheimer beging schließlich Selbstmord. Seine Frau und die Töchter konnten fliehen, in die USA und nach Australien. Die Guarneri-Geige verschwand, tauchte erst 1974 wieder auf und wurde von Sophie Hagemann erworben, die sie 2010 dann ihrer Stiftung vermachte. Um die Geige restaurieren lassen zu können, musste ihre Provenienz geklärt werden. Hildesheimers Nachkommen wurden ermittelt. Eine beratende Kommission empfahl der Stiftung, ihnen eine Entschädigung von 100.000 Euro auszuzahlen. 2016 war das.
Und dann begann eben das Dilemma, dass die Erlaubnis nicht erteilt wurde aufgrund der stiftungsrechtlichen Vorgaben, dass man das Grundstockvermögen nicht angreifen sollte. Und dann ging das irgendwie von einem zum nächsten und das war ein ständiges Hin und Her innerhalb der Behörden. Und dann kam es dann ja auch noch zu diesen wirklich mediale Aufmerksamkeit erregenden Aussagen von ehemaligen Stiftungsvorständen.
Dass etwa plötzlich in Frage gestellt wurde, ob die Geige überhaupt Raubgut sei. Inzwischen wurde sie aufwendig restauriert. Dadurch ist ihr Wert auf das fast Dreifache gestiegen. Nun muss die Stiftung 285.000 Euro Entschädigung zahlen.
Wir müssen jetzt mit der Bank zusammen das Vermögen auflösen, diese restlichen etwa 180.000 Euro, die angelegt sind in Fonds und Aktien. Also das wird nicht sehr lange dauern, denke ich. Und dann können wir das machen.
Anfang Januar soll es soweit sein. Dann will die Stiftung Gesprächskonzerte mit Studierenden organisieren, damit aus der Guarneri-Geige tatsächlich noch ein Instrument der Versöhnung wird.
Wir würden da auch gerne die Erben dazu einladen, dass alle oder ein Teil nach Nürnberg kommt, gemeinsam mit uns auf die Bühne geht und wirklich dieses Instrument als ein Instrument der Verständigung präsentiert.
Die Restitution der Nürnberger Guarneri-Geige rückt näher, Ursula Böhmer berichtete. Der kanadische Regisseur Jean-Marc Vallier ist gestorben. Mehr dazu in den Kulturmeldungen mit Antje Allroggen.
Viele seiner Kinofilme waren für Preise nominiert. Für den Film Dallas Buyers Club aus dem Jahr 2013 gab es für die beiden Hauptdarsteller Matthew McConaughey und Jared Leto sogar zwei Oscars und den Golden Globe. Vallée selber war für den Oscar nominiert. Der Film basiert auf der Lebensgeschichte des AIDS-Patienten Ron Woodruff, der in den 1980ern nicht genehmigte Medikamente von Mexiko nach Texas schmuggelte. Ein Wohl- und Straftäter in einer Person, authentisch und nüchtern inszeniert. Hier ein kurzer Ausschnitt.
Denken Sie nicht, dass ich die Medikamente verkaufe. Ich verteile sie. Kostenlos. Gegen eine Mitgliedschaft. $400 im Monat Beitrag und man kriegt so viel, wie man braucht. Willkommen im Dallas Buyers Club.
2017 folgte die US-Fernsehserie Big Little Lies, für die Vallée einen Emmy bekam. Eine hochkarätig besetzte Serie mit Nicole Kidman und Reese Witherspoon, die tiefe Abgründe im Leben von 5 Vorzeigemüttern offenlegt. Jean-Marc Vallée starb am vergangenen Wochenende im Alter von 58 Jahren in der Nähe von Quebec. Der neue Spider-Man, bei uns erst seit wenigen Tagen in den Kinos zu sehen, hat einen Rekord geknackt. Seit seinem Filmstart erzielte er innerhalb von nur 12 Tagen weltweit einen Umsatz von mehr als 1 Milliarde Dollar und hat damit den besten Start eines Blockbusters seit Beginn der Corona-Pandemie hingelegt. Solche Zahlen sind bisher nur 2 Superheldenfilmen aus Nicht-Corona-Zeiten gelungen. Die beiden Avengers-Teile Infinity War aus dem Jahr 2018 und Endgame von 2019 schafften das innerhalb von 5 Tagen. Laut Branchenmagazin Variety galt bisher der neue Bond-Film No Time to Die als umsatzstärkster Film dieses Jahres mit bis dato eingespielten 684 Millionen Euro. Die Fertigstellung des Kölner Museumsprojekts MIQUA wird sich wohl weiterhin verzögern. Das teilte die Stadt Köln heute mit. Grund ist die außerordentliche Kündigung des Vertrages, den die Stadt mit einem Stahlbauunternehmen geschlossen hatte. Nach Aussage der Stadt sei es zu wiederholten Terminüberschreitungen und maßlos überforderten Nachforderungen des Unternehmens gekommen. Über Monate war die Baustelle dadurch in zeitlichen Verzug geraten. Köln werde das Unternehmen nun in Regress nehmen. Die Kündigung würde neue Kosten verursachen und sich auf weitere beteiligte Gewerke negativ auswirken. Die Fertigstellung des Stahlbaus war ursprünglich für den 31. März 2021 geplant. Die sogenannte archäologische Zone im Zentrum Kölns soll wertvolle Überreste eines jüdischen Viertels aus dem 12. und 13. Jahrhunderts präsentieren. Und noch eine gute Nachricht zum Schluss. Die Stiftung Bauhaus Dessau erhält für die kommenden 5 Jahre rund 22,6 Millionen Euro vom Land Sachsen-Anhalt aufgrund einer neuen Finanzierungsvereinbarung. Im Jahr 2025 feiert das Bauhaus Dessau sein 100-jähriges Gründungsjubiläum. Soweit die Kulturmeldung.
Und die hat Antje Allroggen zusammengestellt. Diese Ausgabe von Kultur heute geht zu Ende. Michael Köhler dankt für Ihr Interesse an dieser Ausgabe mit dem Hinweis auf die nachfolgende Sendung. Da hören Sie nach den ausführlichen Nachrichten die Informationen am Abend. Dort sind natürlich die Corona-Proteste, aber auch die verschärften Regeln und die Impfpflicht-Debatte Themen. Ihnen einen guten Abend.